HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Noch eine Woche, dann beginnt auch in Hessen die große Ferienzeit. Im Urlaub werden ja manchmal die Erwachsenen wieder zu kleinen Kindern. Im Sand buddeln, hingebungsvoll ein Eis schlecken, die Zeit einfach verstreichen lassen, sich im Spiel verlieren. Und das ist gut so, denn das innere Kind in uns, das will gepflegt werden. Wenn Erwachsene das Kind in sich entdecken, darum geht es heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Aber zunächst ein Blick auf aktuelle Vorgänge in Religion und Kirche. 500 Jahre ist es jetzt genau her, dass der Reformator Martin Luther sich in Worms beim Reichstag vor Kaiser und Fürsten rechtfertigen musste für seine Schriften und seine Thesen. Überliefert ist davon der berühmte Satz: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Amen. Luther zeigt Haltung und er beruft sich dabei auf sein Gewissen. Welche Folgen eine solche Glaubenshaltung aus Gewissensgründen in der Geschichte gehabt hat, damit beschäftigt sich eine neue Landesausstellung in Worms, die kürzlich eröffnet wurde.
Solange ich nicht durch Zeugnisse der Schrift oder durch die Vernunft überwunden werde, solange werde ich nur meinem Gewissen gehorchen und nichts widerrufen.
Diese Frage des Gewissens stellt Kurator Olaf Mückein ins Zentrum seiner Konzeption für die Landesausstellung zu Luther in Worms. Es ist eine Wegscheide der Weltgeschichte mit weltpolitischen Konsequenzen.
Die Ausstellung nimmt Martin Luthers mutige Widerrufsverweigerung im April 1521 und das Jubiläum zum Anlass und schreibt dann die Gewissensfreiheit, die in mutigem Protest geäußert wird, durch runde 5 Jahrhunderte bis in die Gegenwart fort.
Der erste Teil zeigt in der profanisierten Andreaskirche die Ereignisse in Worms, schildert ausführlich die Geschichte anhand schematischer Darstellungen und Texte. Worms war im Mittelalter eine bedeutende Reichsstadt. Highlights unter den Exponaten sind die handschriftliche Notiz, die sich Martin Luther in der Nacht zwischen dem ersten und zweiten Verhörtag gemacht hat und ein Bildnis des Kirchenrebellen gemalt von Lukas Cranach dem Älteren. Vorgestellt wird ein facettenreicher Mensch mit der Entscheidung, einzig und allein seinem Gewissen verantwortlich zu sein und nicht dem Kaiser oder Papst, hat Martin Luther Weltgeschichte geschrieben.
Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir.
Nicht selber scheinen.
Todas estas universas e infinitas gentes, a todo género crió Dios los más simples, sin maldades ni dobleces.
Er rühmt sich selber nicht.
Evil of brotherhood, I have a dream.
We are going home.
Das Grundrecht auf Diskurs des Individuums ist damit verankert. Dank der Erfindung der Druckkunst, die Luther sich zunutze machte, wurde das Ereignis zu einer Medienschlacht zwischen Papstkirche und Reformation. Zahlreiche Bücher und Flugblätter belegen das. Im zweiten Teil der Ausstellung geht es dann um berühmte Persönlichkeiten, die für ihre Überzeugung und Ideale eingetreten sind, wie Martin Luther King, Nelson Mandela, Sophie Scholl und Georg Büchner. Es sind personifizierte Geschichten, David gegen Goliath, von der Aufklärung über die Französische Revolution bis zum Thema Sterbehilfe. Dahinter steht die Frage,
ob man zu reflektierten, ethisch begründbaren Idealen in riskanten Situationen steht, wo man auch in äußeren Konflikt gerät und schlimmstenfalls genötigt ist, nur auf sich selbst oder, wenn man so will, auf Gott oder auf das Naturrecht oder auf eine Art Humanismus zu vertrauen.
Die Wormser Ausstellung Hier stehe ich, Gewissen und Freiheit 1521 bis 2021 fußt vor allem auf Texten und Schaubildern, die durch zahlreiche Hörbilder und Animationen aber auch sehr lebendig ist.
Gleichfalls unter dem Eindruck des deutschen Stalingrad-Desasters verfasste der Musikwissenschaftler und Philosophieprofessor Dr. Kurt Huber das sechste und zugleich letzte Flugblatt der Weißen Rose.
Kompakt schildert sie historische Ereignisse, die uns neu denken lassen, welchen Stellenwert Glaube und Gewissen in den letzten 500 Jahren hatten und bis heute haben.
Hier stehe ich, Gewissen und Protest, 1521 bis 2021. Die Landesausstellung zu Luthers Widerrufsverweigerung vor dem Reichstag in Worms, die kann man sich noch bis zum 30. Dezember anschauen. Im Museum der Stadt Worms im Andreasstift. HR-Inforeporterin Martina Konrad hat sich schon mal vor Ort umgeschaut und umgehört. Wenn man nur auf die Schlagzeilen schaut, dann steht es ja um das Image der katholischen Kirche derzeit nicht gerade gut. Seit Jahren prägen Skandale das öffentliche Bild, vor allem der Missbrauchsskandal. Die katholische Deutsche Bischofskonferenz wollte jetzt genauer wissen, wie die Katholiken in Deutschland zu ihrer Kirche stehen und was sie über sie denken. Sie hat eine große Studie in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse sind in dieser Woche vorgelegt worden. Und so viel steht fest, beruhigend sind die Einstellungen der Katholiken nicht.
Zwei Drittel der deutschen Katholiken stehen ihrer Kirche distanziert und sehr kritisch gegenüber. Die stärkste Gruppe in der aktuellen Trendmonitor-Studie im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz: Gläubige, die sich zwar als Christen fühlen, aber der katholischen Kirche selbst keine Bedeutung mehr beimessen. Das sind 34% der befragten Katholiken. Darunter sind viele, die aus der Kirche austreten wollen, vor allem Jüngere. Mehr als die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen denkt über einen Kirchenaustritt nach. Insgesamt haben sich nahezu 40% der Katholiken mit einem Austritt befasst. Die Deutsche Bischofskonferenz in Bonn erfuhr in der Studie auch noch, dass die Zahl der sehr kirchentreuen Gläubigen stark gesunken ist, auf nur 14%. Vor rund 20 Jahren fühlten sich noch 19% der Katholiken ihrer Kirche eng verbunden.
Distanziert und kritisch, so sieht die Mehrzahl der Katholiken ihre eigene Kirche. Anne Burkhardt mit den Ergebnissen einer großen Meinungsumfrage, die die katholische Deutsche Bischofskonferenz in Auftrag gegeben hatte. Warum in die Ferne schweifen? Das sagen sich angesichts der unsicheren Pandemielage durchaus viele in diesen Sommerwochen und bleiben auch im Sommerurlaub vielleicht noch einmal im eigenen Land. Um diese Menschen wollen sich in und um Fulda herum die MitarbeiterInnen der Tourismuspastoral kümmern. Und die sind auch mobil unterwegs mit einem eigenen kirchlichen Lastenrad.
Ob der liebe Gott Urlaub macht? Vielleicht. Ganz sicher aber begleitet er gerne Urlauber auf ihrer Reise. Und wenn man in der Rhön unterwegs ist und ein fast 3 Meter langes Lastenrad am Wegesrand sieht, mit Sonnenschirm und Liegestühlen, dann darf man anhalten und einfach mal ein Schwätzchen wagen über Gott und die Welt.
Die Kirche ist heute in einer Situation, wo Menschen nicht mehr automatisch zu ihr kommen, wo es auch von der sozialen Herkunft nicht mehr gegeben ist, dass jeder Kontakt zur Kirche hat. Und deswegen denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir als Kirche auf die Menschen zurollen, sozusagen mit diesem Rad, und uns nicht verstecken, sondern das Gespräch suchen.
Sagt Björn Hirsch, der Kopf des Pastoralteams. Die Idee mag ungewöhnlich erscheinen, aber er glaubt daran, ohne missionarische Hintergedanken.
Auch über schwierige Themen reden, offen sind, auch unsere eigene Meinung sagen, die nicht immer konform sein muss mit der kirchlichen Lehre, sondern wir können uns so als Christen und Menschen einbringen. Der Dialog auf Augenhöhe ist letztlich das Mittel zur Wahl und keine Verkündigung im Sinne einer Indoktrinierung.
Dieses Rad ist ein echter Hingucker und da wundert es nicht, dass die Menschen anhalten, auch hier auf dem Marktplatz in Hilders. Neugierige Blicke, ein paar Fragen und schon ist man mit den Leuten im Gespräch. Und die zeigen sich sehr offen, wie zum Beispiel Beate.
Offene Menschen, die mir ein bisschen was dazu sagen, wie die Kirche heute dasteht, was macht Kirche aus? Und ich hoffe auf auch viele Begegnungen, die mir helfen, ja, vielleicht da manche Fragen beantwortet zu bekommen.
Das Rad ist bestens bestückt mit Energydrinks, Kaffee, Traubenzucker, aber auch mit Bibelkeksen. Und genau so einen probiert gerade Katharina aus Hilders.
So. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr blicke dich freundlich an und schenke dir seine Liebe. Ich finde, diese Sprüche passen immer. Ja? Also auch bei den Keksen, die es in einem Chinia-Restaurant gibt, die passen immer auch genauso. Und ich finde auch, das bringt einen immer zum Nachdenken, wo könnte es jetzt in meine Lebenssituation gerade reinpassen.
Und wie der Name schon sagt, das Lastenrad bietet auch an, die eigene Last mal abzulegen. Wer also Gesprächsbedarf hat, findet hier ein offenes Ohr und ist nach seiner Wanderung oder der Fahrradtour hoffentlich himmlisch erholt.
Auf die Menschen zurollen, den Touristen Gespräch und heilsame Begegnung anbieten. Darum geht es in der Arbeit der Tourismuspastoral im Bistum Fulda. Unsere Reporterin Steffi Mosler war dabei, als das kirchliche Lastenrad in Hilders Station gemacht hat.
HR Info. Himmel und Erde.
die Sommer- und Ferienzeit. Die bietet ja auch uns Erwachsenen durchaus mal die Gelegenheit, unsere kindliche Seite neu zu entdecken. Am Nordseestrand auf allen Vieren durch den weichen Sand kriechen und eine Sandburg bauen oder einfach mal stundenlang Federball spielen im Park. Und hinterher ganz gedankenverloren ein Eis schlecken. Das Kind in uns wecken, das innere Kind pflegen. Warum das gut und wichtig ist, darum geht es heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Und wenn wir dazu mal in die Bibel schauen, dann kann man da entdecken, dass das Kindsein eine ganz neue und ganz eigene Bedeutung gewinnt. Ich habe darüber kürzlich mit dem evangelischen Rundfunkpfarrer Martin Vorländer gesprochen und habe ihn gefragt, Jesus und die Kinder, da gibt es ja in der Bibel eine Erzählung, da bringen Eltern ihre Kinder zu Jesus und wollen, dass er sie segnet. Aber die Jünger Jesu scheuchen sie rüde davon. Und dann heißt es, Jesus wurde richtig zornig und forderte sie auf, lass die Kinder zu mir kommen. Kinder werden ja oft von Erwachsenen als Störfaktor wahrgenommen, aber Jesus hat offensichtlich ein Herz für die Kinder, oder?
Absolut, es ist eine totale Provokation. Er holt ja das Kind richtig in die Mitte und sagt, lass die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört der Himmel. Und ich meine, Sprüche kennen wir heute noch, weiß ich, sei still, wenn Erwachsene reden. Also so werden manchmal Kinder zusammengestaucht. Und umgekehrt wird uns Erwachsene manchmal gesagt, sei doch nicht so kindisch. Aber Jesus sagt, nein, nehmt die Kinder ernst. Und das sind nicht kleine Erwachsenen, sondern von ihnen könnt ihr lernen. Der Macht sagt sogar, sozusagen bei denen erfahrt ihr, was Himmel ist.
Diese Verbindung zwischen dem Kindsein und dem Reich Gottes, die zieht Jesus in einer anderen Erzählung dann noch einmal mit einem doch ziemlich steilen Satz. Er sagt, wenn ihr euch nicht ändert und werdet wie die Kinder, dann kommt ihr nicht ins Himmelreich. Was hat er damit denn gemeint?
Also den darf man nicht drohend verstehen, weil man könnte ja auch meinen, es ist der erhobene Finger. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann Himmel für euch geschlossen. So verstehe ich ihn nicht. Wenn ich Kinder sehe und mich an mein eigenes Kindsein erinnere, was macht Kindsein aus? Das ist vielleicht ein bisschen so wie dieser Sommer gerade. Also Unwetter, Gewitter und dann wieder Sonnenschein. So ist Kindsein ja. Also so intensiv, sich freuen, himmelhoch jauchzen, die ganze Welt umarmen und dann manchmal, wenn da ist irgendetwas und man kann so richtig trauern. Also es ist so eine Intensität des Lebens, dafür steht Kindsein, aber auch für Vertrauen. Also ein Kind ist darauf angewiesen, dass es sich verlassen kann, dass es sich beschützt weiß und sich so vertrauen zu können, dass es sein wie ein Kind, so auch Gott vertrauen zu können. Also jetzt nicht irgendwie den Verstand abgeben, sondern das Vertrauen in mir stark machen und die Verbindung zu Gott und dem zu trauen und zu wissen, ich bin beschützt, ich bin bewahrt und ich kann in den Tag hineinleben. Und als Kind fühlt sich ja ein Tag an wie eine Unendlichkeit an Zeit und eine herrliche Zeit. Dieses Gefühl, meine ich, das höre ich da, wenn Jesus sagt, werdet doch wie die Kinder, schaut, so könnt ihr leben, diese Intensität von Leben.
Aber Herr Vorländer, im Glauben wie ein Kind sein, wie können wir das heute verstehen? Damit ist ja nicht irgendwie ein naiver Kinderglaube gemeint, oder?
Also zu meinem Glauben gehört schon, dass am Ende Gott die Dinge gut macht. Und also ich habe die Hoffnung, dass woran ich hier leide, auch irgendwann mal zu einer Erfüllung kommt bei Gott. Aber freilich nicht immer hier, das ist klar. Also es wäre tatsächlich irgendwie stehen geblieben in einem Glauben, der liebe Gott ist immer nur lieb, sondern es passieren mir auch Dinge, die sind nicht schön im Leben. Aber immer wieder dieses Vertrauen zu finden. Also das ist ja auch etwas, was Kinder können, wenn sie Angst haben, dass sie wissen, ich kann rufen nach meinen Eltern, die bei mir sind. Und damit ist vielleicht nicht gleich jeder Albtraum weg, aber es ist jemand an meiner Seite. Diesen Glauben, glaube ich, beschreibt Jesus da.
Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wie die Bibel das Kindsein betrachtet, darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit dem evangelischen Rundfunkpfarrer Martin Vorländer. Das innere Kind entdecken. Das passiert ja manchmal ganz von selbst, wenn Erwachsene mit Kindern zusammen sind. Dann werden alte Erinnerungen wach und dann lässt sich so mancher doch hinreißen, die eigene kindliche Seite wieder hervorzuholen, vor allem beim Spielen.
Was machen Omas und Opas am Vormittag auf einem Spielplatz in einem Park? Richtig, sie haben dort Spaß mit ihren Enkelkindern und passen nebenbei noch auf sie auf. So wie Ulrike Müller-Luft, sie ist zur Betreuung aus Hannover angereist. Ihr steht die Freude richtig ins Gesicht geschrieben und ein bisschen Kind sein, das darf sie heute auch.
Ich finde es schön, dass ich einfach auch den Hula-Hoop-Reifen wiedererkannt habe, dass ich damit jeden Tag ein bisschen spielen kann. Ich freue mich, wenn ich auch im Sandkasten mal so sitze. Gestern war so ein Floh für mich auch mit ihm im Sandkasten und am Wasser zu spielen, so richtig rumzumatschen.
Hula Hoop tanzt sie gern im Garten, erzählt sie. Sie habe schon immer eine fröhliche Familie gehabt und so orientiert sie sich jetzt persönlich an ihrem Vater.
Mein Vater hat immer gesagt, wenn du nicht mehr Kind in dir bist, dann bist du schon tot. Und er hat sich bis 91 das Kind erhalten. Ja, indem er mit vielen jungen Leuten zusammen war, auch kleinen Kindern, und mit denen Quatsch gemacht hat und Sahneschlacht gemacht hat mit der Sprühdosensahne.
Wow, eine Sahneschlacht mit Papa oder Opa. Wer von uns hätte nicht gern diese Erinnerung? Hans und Ruth Gemmerich aus Hofheim legen gerade eine kurze Snackpause mit den Enkelkindern ein, als ich sie nach dem Rezept zu ihrer Leichtigkeit befrage. Und Ruth sagt, sie ist immer positiv und gut drauf.
Ja, ich steigere das vielleicht, indem ich rausgehe in die Natur. Wenn wir mit den Kindern hier schaukeln und so, dann schaukel ich auch mal gern noch. Wir gehen Tischtennis spielen oder Minigolf oder sowas und essen dann Pommes.
Und Pommes mag bekanntlich jedes Kind. Sportlich aktiv sind die beiden Eheleute durch ihr Tischtennisspielen. Doch wer hat eigentlich dabei die Nase vorn? Die Frage geht an Hans.
Meistens meine Frau. Ich erhalte das Kind in mir durch die Enkelkinder. Die Form von Inspiration, die uns Erwachsenen ja oft fehlt. Es ist was Schönes, wieder in so eine Spielsituation zu geraten, wenn man erlebt, wie die Kinder sich freuen und unbeschwingt ihre Spielsituation auch genießen. Und dann genießt man natürlich mit.
Kurzum, spiele und werde wieder Kind.
Das empfiehlt uns Saskia Klingelschmidt. Die eigene kindliche Seite entdecken, das innere Kind pflegen. Darum dreht sich unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Und was das genau bedeutet, das innere Kind zu pflegen, das hat mein Kollege Klaus Hofmeister besprochen mit der Psychotherapeutin Stefanie Stahl aus Hamburg.
Frau Stahl, der eine oder andere hat das schon mal gehört, diesen Begriff, das innere Kind. Was ist denn genau das innere Kind?
Das innere Kind ist in der Psychologie eine Metapher, und zwar eine Metapher für die Summe unserer Kindheitsprägung. Also wenn wir geboren werden, ist unser Gehirn noch sehr unfertig. Das ist nur zu 25% so ausgebildet. Und alles andere verknüpft sich in unserem Gehirn während unseres Aufwachsens. Und wie sich unser Gehirn verknüpft, hängt natürlich ganz viel davon ab, welche Erfahrungen wir in den ersten Lebensjahren machen. Und das prägt sich dann sozusagen ein im Gehirn. Und das ist ein Persönlichkeitsanteil in uns, der dann auch im Gehirn sozusagen eingebrannt ist und den wir natürlich mit ins Erwachsenenleben übernehmen.
Und wie wirkt sich das im Erwachsenenleben aus? Sie haben gesagt, da ist was eingebrannt. Geht es da vor allen Dingen so um Kindheitsgefühle, die man bis ins Erwachsenenalter mitbestimmend hat?
Auf jeden Fall. Mhm. Also ich mache das jetzt mal im konkreten Beispiel klar. Stellen wir mal vor, man hatte Eltern, die vielleicht ein bisschen überfordert und gestresst waren, die nicht immer so die Zeit hatten, auf das Kind einzugehen. Und dann denkt ja so ein kleines Kind nicht, Mama und Papa sind total gestresst und die müssen vielleicht mal in Erziehungsberatung, sondern das kleine Kind denkt und fühlt ja, ich bin hier zu viel, ich bin nicht wichtig, ich falle zur Last. Und diese sogenannten Glaubenssätze prägen sich ein. Das prägt eigentlich das Selbstbild. Bei unseren Eltern lernen wir, was wir wert sind und was wir dafür tun müssen, um geliebt zu werden. Also unser Selbstbild prägt sich tief ein, unser Selbstwertgefühl. Und das hat wiederum einen großen Einfluss darauf, wie wir andere Menschen wahrnehmen. Na, wenn ich immer so das Gefühl habe, irgendwie genüge ich nicht, was ganz viele Menschen haben, und irgendwie bin ich nicht okay und irgendwie bin ich nicht so wichtig wie die anderen, dann sind ja die anderen Menschen in meiner Wahrnehmung erstmal potenziell besser als ich oder potenziell auch bedrohlich. Ja, die können mich abwerten, die können mich ablehnen und so weiter und so fort. Und das ist mit diesen tiefen Prägungen gemeint.
Wie können wir uns denn um dieses innere Kind kümmern?
Das Wichtigste ist, dass ich überhaupt weiß, also um diese Zusammenhänge weiß, und dass ich mal überlege, wie war das denn bei mir damals in der Kindheit, was hat mich denn eigentlich so geprägt, weil diese Prägungen sind wie so eine Brille, durch die wir die Welt sehen und durch die wir uns selbst sehen. Und wenn ich gar nicht weiß, dass ich die Brille auf der Nase habe, dann glaube ich ja alles, was ich fühle und denke. Also der wichtigste Schritt ist eigentlich diese Bewusstwerdung und sich mal ein paar Gedanken darum zu machen, was hat mich eigentlich geprägt. Und da haben schon manche Menschen große Schwierigkeiten, die sagen, ach, was für ein Blödsinn, jetzt sind die Eltern an allem schuld und ich bin ja heute groß und selbst erwachsen und bin selbst verantwortlich. Aber es geht nicht darum zu sagen, die Eltern sind an allem schuld, sondern es geht darum, um die Gehirnphysiologie. Unser Gehirn wurde nun mal wesentlich durch Eltern und natürlich auch Geschwister und so weiter, andere Bezugspersonen geprägt. Und wenn ich mein Gehirn verstehen will, dann muss ich meine Prägung verstehen.
Und vielfach sind das ja auch einfach Gefühlsqualitäten, die da sehr tief in uns sind. Wie bekomme ich denn Kontakt mit diesen Gefühlsqualitäten, mit diesem inneren Kind dann?
Indem ich halt mal in mich spüre und fühle, ja, was sind so ganz typische Gefühle, die bei mir immer auftauchen. Auch negative Gefühle, wo ich immer stolper, weil die Guten, die machen uns ja normalerweise keine Probleme. Ne? Aber wenn ich ganz schnell immer gekränkt bin oder mich ganz schnell schäme, dann hat das was damit zu tun, dass mein Gehirn das irgendwie gelernt hat, dass ich vielleicht nicht genügend Anerkennung erfahren habe in der Kindheit oder mich oft übersehen gefühlt habe. Und dann ist es eben so wichtig zu verstehen, dass diese tiefen inneren Überzeugungen, wie ich genüge nicht oder ich werde nicht anerkannt, ich bin nicht wichtig und so weiter, total willkürliche Prägungen sind. Man muss sich ja nur vorstellen, die eigenen Eltern hätten sich irgendwie anders verhalten. Oder man hätte andere Eltern gehabt, dann wäre man immer noch derselbe Mensch gewesen, aber man wäre zu ganz anderen Prägungen gekommen. Also es ist rein willkürlich. Bildlich gesprochen geht es also darum, diese alten Prägungen in liebevoller Art und Weise den Eltern zurückzugeben und sich zu überlegen, was ist denn eigentlich für mein jetziges Leben und für meine heutige Realität wirklich angemessen.
Kann es dann sein, dass man dieses innere Kind, das vielleicht Defizite hat, das vielleicht Bedürfnisse hat, noch so ein bisschen beeltern muss, dass man vielleicht als Erwachsener jetzt selbst eine gute Mutter, ein guter Vater für dieses innere Kind sein muss?
Ja, es ist nämlich ganz wichtig, dass ich mich darin trainiere, zu unterscheiden, was ist dieser Anteil vom inneren Kind und was ist mein erwachsenes Ich, dass ich die beiden mal unterteile. Und immer wenn ich mich ertappe, dass ich wieder in diesen Kindheitsmodus reinfalle, also wieder über die Maßen gekränkt bin oder ganz schnell wütend werde oder beleidigt bin oder was auch immer, umschalte auf mein erwachsenes Ich, ne? Und dann sag, Moment mal, das ist ja eine ganz alte Reaktion, die gehört ja gar nicht in die heutige Realität, das ist ja alles von früher. Wie hat der andere es denn wirklich gemeint? Hat das wirklich so böse gemeint? War es vielleicht nur eine kleine Kritik und betrifft gar nicht mein ganzes Wesen? Also, dass man immer wieder sich ertappt und umschaltet aufs erwachsene Ich, so dass das innere Kind einfach nicht so am Ruder ist, ne? Dass das nicht immer so als erstes reagiert, was nämlich häufig der Fall ist, wenn man gar nicht um diese Zusammenhänge weiß. Und dann kann man natürlich auch zudem sowas wie so eine liebevolle Haltung zu sich selber einnehmen und indem man quasi vom Erwachsenen-Ich aus sagt, ach, armes Kind, du hattest es damals nicht so leicht, aber guck mal, heute sind wir groß, heute sieht die Welt auch anders aus und heute können wir ganz viel unternehmen, wir dürfen uns wehren, wir dürfen auch mal einen Fehler machen, ne? Wir müssen nicht immer lieb und artig sein und so weiter und so fort, je nachdem, was man halt persönlich so braucht, auch als Ermutigung.
Sie haben ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben, Frau Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden. Was bedeutet das genau?
Das bedeutet eigentlich, dass ganz viele Menschen so ihr Glück im Außen suchen. Sie denken immer, wenn ich endlich den richtigen Partner finde, den richtigen Job, wenn das Wetter gut ist oder was auch immer, dann geht es mir endlich gut. Und dass es aber viel wichtiger ist, sich mit sich selbst zu befreunden und halt die Sachen aus der Vergangenheit, die einen vielleicht immer wieder belasten und behindern, aufzulösen und sozusagen in sich selbst eine Heimat zu finden. Das bedeutet, dass man in einer guten Freundschaft mit sich selber lebt.
Das innere Kind muss Heimat finden. Was das bedeutet, darüber hat mein Kollege Klaus Hofmeister gesprochen mit der Hamburger Psychotherapeutin und Autorin Stefanie Stahl. Soweit unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Das Corona-Jahr, das hat uns ja allen einiges abverlangt. Die Angst vor dem Virus, die wiederholten Lockdowns, das Warten auf den Impfstoff. Noch ist die Pandemie nicht vorbei, aber wir genießen in diesen Tagen doch neue Freiheiten. Vor allem die Kunst und die Kultur melden sich zurück. Und sie können uns helfen, die Erfahrung der vergangenen anderthalb Jahre zu bedenken und zu verarbeiten. In Frankfurt geschieht das seit diesem Wochenende in Form eines öffentlichen Kunstprojekts mit dem Titel »This too shall pass«, zu Deutsch »Auch das geht vorbei«. Die Klanginstallation des nigerianischen Künstlers Emeka Ogbo, der zwischen Berlin und Lagos lebt, bietet dazu Gedankenanstöße. In Auftrag gegeben wurde das Projekt von der Kulturstiftung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
So klingt Frankfurt. Und so auch. Für Emeka Ogbo ist das alles ziemlich leise. Frankfurt klingt für ihn wie viele andere Städte auch.
Frankfurt ist einfach eine europäische Stadt. Sorry, aber europäische Städte haben keinen Klang. Zumindest nicht für mich, der aus Lagos kommt. Also wie klingt Frankfurt, abgesehen von den Sounds, die von der Regierung kommen, die Sirenen der Polizei und das Feuerwehrauto und die Kirchenglocken? Da gibt's wirklich nichts Spezielles im Klang von Frankfurt.
Erzählt Ogbo in einem Frankfurter Innenhof. Mit der Klanginstallation This Too Shall Pass bringt der nigerianische Künstler neue Klänge in die Frankfurter Innenstadt.
Die Geschichte des Projekts hat damit begonnen, Daten aus Nachrichtenüberschriften zu sammeln und aus dieser Datenanalyse dann Stichwörter herauszuziehen. Diese Stichworte haben wir dann genutzt, um den Text für eine Hymne zu schreiben.
Zu hören ist sie an drei Orten in der Innenstadt. An der Fried-Lübbecke-Anlage, am Main und in der Dreikönigskirche. Es singen Chöre aus Frankfurt und aus Lagos. Neben Berlin ist die Millionenstadt in Nigeria die zweite Heimat von Emeka Ogbo. Die Hymne wurde auf Englisch eingesungen und auf Deutsch und Igbo, einer der vier Amtssprachen Nigerias. Für Juliane von Herz, die Kuratorin des Projekts, ist bei der Installation vor allem der Sound entscheidend.
Es ist ein Medium, das die ganze Stadt umfasst und umgreifen kann. Und so wie die Installation von Emeka jetzt konzipiert ist, über die verschiedenen Orte und auch das fahrende Boot über den Main, umfasst es eigentlich wirklich mehr als nur die Innenstadt. Victims of the virus, so many fell. Quarantine isolation, they rang a bell.
Stories to tell. 2020 ist jeglicher Sound verstummt. Das Projekt will nun den Raum der Stadt zurückerobern. Nicht nur mit Klang und Musik. Der Künstler nutzt das Stadtbild mit dem Main ganz bewusst für seine Installation.
Dieses Wasser ist ein ganz wesentliches Element in seinem Werk. Und er hat viel Zeit in Lagos verbracht. Und das ist etwas, was, also überhaupt diese Verbindung dieser beiden Städte, ja, also die Megacity und hier die Metropole Frankfurt, beide Städte am Fluss, ist ein Vergleich, den er von vornherein gezogen hat.
Traditionsreiche Stoffe aus dem nigerianischen Igbo-Handwerk ergänzen die Installation und schmücken die drei Orte in der Innenstadt. In die Stoffe eingewoben sind die Schlagworte aus der Datenanalyse, mit der alles anfing, dargestellt als einzelne Symbole. Auf einem der sattgrünen Stoffe zeigt Ogbo die einzelnen Bilder.
Das ist das Symbol der Faust für Protest. Wir haben das Symbol für Rezession, das sind zwei abwärts zeigende Pfeile. Wir haben das Symbol Finanzhilfe, das ist eine Leiter. Wir haben das Symbol für Gesundheit, ein großes Kreuz. Wir haben das Symbol für den Lockdown, das sieht aus wie eine Gefängnistür. Dann haben wir das Symbol für Corona, das Symbol fürs Impfen, das aussieht wie eine Spritze. Wir haben das Symbol für Hoffnung, das sind zwei Hände, die hochzeigen mit etwas in der Mitte. Und dann wird alles wiederholt.
Viele der Bilder verbinden die Menschen in Lagos und in Frankfurt. Aber Emeka Ogbo will da auf keinen Fall zu viel vorgeben.
Da stecken ganz viele Geschichten drin. Es sind die Geschichten von zwei Kulturen, Geschichten von 2020, Geschichten aus unserem Leben. Und es ist das, was wir daraus machen.
Nach Monaten des Singverbots hinter Masken sollen die Stimmen wieder klingen. This Too Shall Pass, eine Klanginstallation des nigerianischen Künstlers Emeka Ogbo, seit diesem Wochenende in der Frankfurter Innenstadt zu hören. Ein Projekt der Kulturstiftung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Unsere Reporterin Melena Pieper berichtete. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.